Ich lese den Predigttext. Von Ägypten kehrte Abram mit seiner Frau, seinem Besitz und seinem Neffen Lot wieder in den Negev zurück. Abram war sehr reich. Eine Menge Vieh und Silber und Gold gehörten ihm. Er zog von einem Lagerplatz zum anderen, bis er wieder an die Stelle kam, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, wo er früher den Altar gebaut hatte. Dort rief er den Namen Jahwes an. Auch Lot, der mit Abram gezogen war, besaß Kleinvieh, Rinder und Zelte. Doch das Weideland reichte nicht für beide aus. Ihr Herdenbesitz war zu groß, so konnten sie unmöglich beisammen bleiben. Es gab immer Streit zwischen den Hirten von Abrams und Lots Vieh. Damals wohnten ja auch noch die Kanaaniter und Priester im Land, Perisiter im Land. Abram besprach das mit Lot. Er sagte: Es soll keinen Streit zwischen uns geben. Es soll kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenn dich doch von mir. Willst du nach links, dann gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Lot schaute sich um und sah, dass es in der Jordanebene reichlich Wasser gab. Bevor Jahwe nämlich Sodom und Gomorra zerstörte, war diese Gegend bis nach Zoar hin wie der Garten Jahwes und wie Ägypten. Deshalb entschied sich Lot für die Gegend im Umkreis des Jordan und zog ostwärts. So trennten sich beide. Abram blieb im Land Kanaan. Lot zog in das Gebiet der Jordanstädte und kam mit seinen Zelten bis nach Sodom. Doch die Einwohner von Sodom waren sehr böse und sündigten schwer gegen Jahwe. Nachdem Lot weggezogen war, sagte Jahwe zu Abram: Blick auf und schau dich nach allen Seiten gründlich um. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben. Und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, würden auch deine Nachkommen gezählt werden können. Mach dich auf und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abram zog mit seinen Zelten weiter und nahm seinen Wohnsitz unter den Terebinden und Mamre bei Hebron. Dort baute er Jahwe einen Altar.
Guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen von mir auch zu diesem Gottesdienst und zur zweiten Predigt in unserer Predigtreihe zum Leben von Abram, dem späteren Abraham. Wir haben sie überschrieben, ihr seht es, Echtleben. Und darum geht es ja auch. Es geht nicht um irgendetwas, was wir uns nur intellektuell mal vorstellen, sondern es geht darum, dass wir aus dem Wort Gottes heraus kennenlernen, wie Gott im echten Leben von echten Menschen damals gehandelt hat und was wir heute daraus für uns mitnehmen können. Wir haben den Predigttext gehört. Abram, so hieß er damals noch, kommt mit seinem ganzen Besitz, mit seiner ganzen Großfamilie aus Ägypten zurück. Er war vorher schon reich, in Ägypten ist er noch reicher geworden und er kommt in den Negev, hier auf dieser Karte mit Negev bezeichnet. Südisrael, wird man heute vielleicht sagen. Und der Besitz wächst weiter von ihm und auch von Lot, seinem Neffen. Dessen Vater war schon gestorben und als Abram aus seiner Heimat rausgezogen war, hat er Lot mitgenommen. Und dass der Besitz wächst, bringt eine ernste und eine erste von mehreren Herausforderungen mit sich. Und das ist mein erster Punkt. Echtes Leben bringt Herausforderungen durch Wachstum. Wenn etwas wächst, wenn etwas zunimmt, wenn etwas mehr wird oder etwas in der Qualität zunimmt, dann stellt das bestimmte Dinge in Frage, immer wieder. Das erleben wir auch in unserem Leben, aber dazu komme ich später erst. Im Beispiel von Abram und seiner Familie ist es das Weideland. Das Weideland war begrenzt. Es gab halt noch keine Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen, wo man Dinge einlagern konnte und so weiter und so fort, sondern die Hirten damals mit ihren Herden waren darauf angewiesen, was sie vorfinden an Gras und was sie vorfinden an Weideland. Und es gab einfach begrenzte Ressourcen in der Zeit, wo überhaupt Weideland nur zur Verfügung stand. Also die Grundlage für den Besitz, die Grundlage für wachsendes Leben, die Grundlage für Reichtum, für wirtschaftlichen Wohlstand war bedroht in diesem Moment. Streit entsteht. Und der Streit der Hirten, der war das Kennzeichen für diese erste und ernste Herausforderung, die durch das Wachstum entsteht. War das Wachstum deswegen falsch? Hätten Abram und Lot sagen müssen, ah, wir kommen auch mit weniger aus. Wir müssen gar nicht so reich sein. Das ist eine interessante Frage, die man sich vielleicht mal stellen kann und die man mal durchdiskutieren kann. Aber generell können wir wohl sagen, wo immer Wachstum geschieht und wo Wachstum das Leben ermöglicht und Leben fördert oder mehr Leben fördert, ist es gesund. Auch wenn dieses Wachstum immer wieder mit Herausforderungen verbunden ist. So hat also die Zunahme der Herden und des ganzen Besitzes von Abram und Lot die Rahmenbedingungen, in denen sie gelebt haben, in Frage gestellt. Und sie hat sie nicht nur in Frage gestellt, sondern sie hat dieses Lebenssystem überfordert. Es war schlichtweg zu wenig Weideland da. Und der Streit der Hirten war in diesem Fall der deutlichste Beweis und wie so eine Art Weckruf dafür, dass den beiden bewusst sein musste, Achtung, hier funktioniert das Bisherige nicht mehr. Achtung, hier muss etwas geändert werden. Achtung, hier sind Rahmenbedingungen überfordert, überlastet. Es war, man könnte es auch sagen, ein unausweichlicher und fast nötiger Konflikt, damit das Wachstum nicht begrenzt wird, damit das Wachstum nicht eingehemmt wird, sondern damit irgendwie Lösungen geschaffen werden. Und das ist eine zweite Herausforderung, wenn es um Wachstum geht, bei einem Streit, der mit Wachstum verbunden sein kann, genau überlegen und genau herausfinden, um was für eine Art Streit es sich handelt. Wer Kinder hat, der erlebt es immer wieder. Ja? Die wachsen. In bestimmten Phasen wachsen die wie Unkraut. Da kann man gar nicht so schnell Klamotten nachkaufen, wie sie schon wieder zu klein sind. Ja? Und das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ja? Jedes Kind, jeder Heranwachsende, der würde irgendwann sich in zu engen Klamotten nicht mehr wohlfühlen. Es sei denn, es ist gerade die Mode, ja? Dass Hochwasserhosen und keine Ahnung, zu kurze Sachen angesagt sind. Das ist dann was anderes. Ja? Oder ständig der Bauchnabel frei ist. Ne? Das ist dann eine Frage der Mode. Und ob es schicklich ist, ist nochmal eine andere Frage. Ja? Das überfordert dann vielleicht das Geduldssystem der Eltern irgendwann, sich das mal anschauen zu müssen. Aber wenn jemand gesund wächst, dann werden Klamotten einfach zu klein. Dann muss man nachhelfen. Und dass sich die Kinder darüber beschweren, dass es hier zwickt und da zieht, ist der deutliche Hinweis dafür, dass es jetzt dran ist, neue Socken zu kaufen. Auch im inneren Wachstum gibt es solche Wachstumsphasen. Da gibt es die sogenannte Trotzphase. Ja? Manche Eltern haben ein lebhaftes Bild vor Augen, wie das aussieht. Vielleicht von sich noch persönlich, aber vielleicht auch von ihren heranwachsenden Kindern. Ja? Alles wird in Frage gestellt und die Kinder sperren sich erstmal grundsätzlich gegen alles. Und dann, wenn man gerade gedacht hat als Eltern, boah, die Phase ist Gott sei Dank vorbei, dann kommen die Kinder in die Pubertät. Und da geht es dann wieder von vorne los. Auch eine Wachstumsphase, ja, die mit Herausforderungen, mit Krisen verbunden ist. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Wachstum weiter ermöglichen. Nicht nur körperliches Wachstum, sondern auch seelisches Wachstum, persönliches Wachstum, geistliches Wachstum. Dann kommt die Adoleszenz und auch das ist mit Herausforderungen und Krisen verbunden. Also eigentlich das ganze Leben lang erleben wir dieses Prinzip, dass Wachstum verbunden ist mit Herausforderungen, mit Krisen, die es zu meistern gilt. Und auch in einer Gemeinschaft wie einer Gemeinde zum Beispiel erleben wir das hier im Moment auch. Unser bisheriges gutes System der Kleingruppen kommt buchstäblich an seine Grenzen, weil es einfach zu viele Leute gibt, die gerne Teil einer solchen Kleingruppe sein wollen. Und wir überlegen gerade sehr intensiv und haben jetzt 3 von 4 Schulungen bereits hinter uns, wie das möglich ist, dass das System sich verändert, damit weiteres Wachstum, was Gott uns im Moment schenkt, ermöglicht wird und dem nicht im Wege steht. So kann also ein Konflikt, ein Streit, eine Auseinandersetzung ein gesundes Zeichen dafür sein, dass hier eine Grenze ist, die überwunden werden möchte. Und die Abwesenheit von Streit ist manchmal der Hinweis für ein gesundes Lebenssystem, aber eben nicht immer. Manchmal ist die Abwesenheit von Streit der Hinweis darauf, dass wir noch zu viel Platz haben, uns aus dem Weg zu gehen und gerade keinen gesunden Konflikt entstehen zu lassen. Und auch das hindert Wachstum, weil wir dann nicht konfliktfähig werden, weil wir nicht kompromissbereit sind. Im Falle von Abram und Lot gab es Gott sei Dank die Möglichkeit, dass dieses Lebenssystem verändert wird. Die Hirten haben das nicht erkennen können. Die Hirten haben weiter in dem bestehenden System gedacht. Wir sind als Großfamilie zusammen. Wir leben in diesem Gebiet. Großfamilie bedeutet Schutz, bedeutet soziale angenommen sein, bedeutet eingebunden sein in ein vertrautes Umfeld, bedeutet Sicherheit. Aber wir stehen uns hier permanent auf den Füßen und das erzeugt Streit. Abram als Oberhaupt dieser Großfamilie ist weise genug zu erkennen, wenn wir dieses Wachstum weiter möglich machen wollen, dann müssen wir einen Preis dafür zahlen und dieser Preis bedeutet, dass die Großfamilie auseinandergeht. In der damaligen Kultur, umso mehr vielleicht auch in unserer Kultur an mancher Stelle, ist es ein richtig hoher Preis, den man zahlt. Und das ist eine dritte Herausforderung, wenn es um Wachstum geht. Veränderung von Rahmenbedingungen, die weiteres Wachstum ermöglichen, erfordern einen Preis, der mitunter ganz schön hoch sein kann. Um solche Herausforderungen, die Wachstum mit sich bringen, zu bestehen, bedarf es kluger Entscheidungen. Und das ist ein zweiter Punkt für heute Morgen. Sehen wir uns mal die Entscheidungen an, die Lot und Abram hier treffen. Es ist bedeutsam, weil es so ungewöhnlich ist, dass Abram als Oberhaupt der Familie die Entscheidung nicht selber trifft, sondern ihm Lot überlässt, dem Jüngeren. Das schauen wir uns später noch mal ein bisschen genauer an. Aber jetzt mal würde ich gerne mit euch mir die Entscheidung und die Entscheidungen, die Lot trifft, ein bisschen genauer ansehen. Weil da liegt auch manches drin. Also Abram lässt Lot den Vortritt zu wählen und Lot lässt sich diese Chance nicht entgehen. Er schaut sich um, wir sehen gerade die Karte noch mal. Ja, sie sind also da ganz im Norden, in der Nähe von Bethel. Und das ist 900 Meter hoch und da hat man einen richtig guten Blick in die Umgebung. Da kann man richtig weit sehen. Und Lot sieht, da im Osten und im Südosten, da gibt es eine Gegend, die ein Doppelzertifikat der absolute Oberhammer bekommt. Die Bibel sagt, diese Gegend dort in der Nähe von Sodom und Gomorra bis nach Zoar hin war wie der Garten Jahwes, also wie Garten Eden und wie Ägypten. Also mal übertragen auf die Gegend, in der wir leben, wie die Südpfalz und wie der Großraum Stuttgart. Eine total Hammerlandschaft und ein wirtschaftlicher Hotspot. Der Wachstum fast automatisch möglich gemacht hat. Das sieht Lot, der ist ja nicht dumm, und diese Gegend wählt er. Also nach den Gesichtspunkten des eigentlichen Kernproblems, den begrenzten Rahmenbedingungen, die Wachstum eingeengt haben und nicht mehr möglich gemacht haben, trifft Lot hier eine richtig, richtig gute und kluge Entscheidung. Aber wir leben halt in einem komplexen Lebenssystem. und wir leben in miteinander zusammenhängenden Lebensbereichen. Und jede große oder größere Entscheidung in unserem Leben hat nicht nur Auswirkungen auf einen Lebensbereich, in dem man die Entscheidung trifft, sondern betrifft alle anderen Lebensbereiche immer gleich mit. Und dieser Satz in Vers 13, wenn ihr euch euer Programmheft nochmal zur Hand nehmt und den lest, sowie die weitere Geschichte von Lot, die verdeutlichen, dass er zwar im Hinblick auf das eigentliche Kernproblem eine kluge Entscheidung getroffen hat, aber im Hinblick auf viele andere Lebensbereiche die Entscheidung von Lot für ihn selbst und seine Familie ganz, ganz große Schwierigkeiten und massive Herausforderungen mit sich gebracht hat. Er begibt sich aus einem gesunden, lebensfördernden Lebensbereich eingebunden sein, in diese Großfamilie eingebunden sein, auch in diese Segensgeschichte, die Gott mit dem Abraham vorhat und wo er irgendwie auch mit Teil von war. Da löst er sich hinaus und begibt sich, ob bewusst oder unbewusst, das sagt uns die Heilige Schrift an dem Punkt nicht, in ein schlechtes Umfeld. Und wie, um das zu verdeutlichen, bezeichnen manche Übersetzungen oder haben manche Übersetzungen so ein Doppelattribut. Auf der einen Seite sagen sie, die Gegend von Sodom und Gomorra bis nach Zoar hin war sehr, sehr gut, wie der Garten Eden, wie Ägypten. Und im Hinblick auf die Lebenseinstellung der Menschen da in Sodom und Gomorra, sie sündigten sehr gegen Gott und waren sehr böse. Also das sehr, sehr Gute dieses Lebensbereiches, was sich Lot wählt, steht dem sehr, sehr Bösen der Menschen dort in diesem Bereich gegenüber. Und so mit diesem Abstand und auch mit dieser Perspektive sind wir jetzt relativ schnell versucht, als rechtschaffende Bibelleser oder auch Nicht-Bibelleser zu sagen, und das ist der Beweis, dass Lot eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Er hat sich versündigt vielleicht sogar. Interessant ist, dass das Neue Testament ein Stückchen eine andere Perspektive auf die Entscheidung von Lot hat. Der Apostel Petrus schreibt in seinem zweiten Brief Folgendes. Ihr könnt mitlesen. Gott rettete Lot aus Sodom, weil der ein gerechter Mann war, der unter dem zügellosen Leben der Gottesverächter litt. Denn täglich musste dieser Mann bei seinen Mitbürgern Dinge sehen und hören, die seinem Gewissen Qualen bereiteten, obwohl er selber tat, was vor Gott recht war. Der Apostel Petrus differenziert hier und er macht diesen Kontrast zwischen der eigentlichen Einstellung von Lot und der umso bösartigeren und gegen Gott gerichteten Lebenseinstellung der Menschen deutlich. Und er sagt hier, Gott hat an einem späteren Zeitpunkt ins Leben von Lot noch einmal deutlich eingegriffen, indem er ihn aus diesem Lebensumfeld wieder rausgerettet hat. Das müssen wir auch mal zur Kenntnis nehmen, dass so ganz offensichtliche Urteile vielleicht zu früh sind. Vielleicht doch mehr in einer Situation drin steckt, als wir manchmal meinen, darin gleich sehen zu können. Und trotzdem bleibt diese Spannung. Und trotzdem bleibt diese Spannung bestehen, dass Lot im Hinblick auf einen Bereich seines Lebens eine gute Entscheidung trifft, die sein wirtschaftliches Wachstum durchaus bedingen, aber im Hinblick auf andere Lebensbereiche, eine andere Übersetzung schreibt es so, quält er seine Seele und die seiner Familie. Und je weiter man diese Geschichte sieht und je weiter man die Geschichte von Lot besieht, desto größer wird diese Spannung eigentlich. Und es ist schließlich so, dass das Leben von Lot buchstäblich aus dem Lot gerät. Interessant ist, dass also Gott ihm zunächst mal die Freiheit gibt, diesen Weg zu wählen. Obwohl Gott ja hundertprozentig wusste, wie die Lebenseinstellung dieser Leute dort war. Aber er schiebt der Entscheidung von Lot keinen Riegel vor. Sondern er lässt ihn diesen Weg gehen. Und Lot beheimatet sich dort da. Und ist irgendwie auch drin in dem ganzen Geschehen. Aber letztendlich in seiner Treue und die Bibel sagt, um seines Dieners und Freundes Abram willen, rettet er Lot und seine Familie, bevor Sodom und Gomorra zerstört werden. Also ein Happy End für Lot. Es scheint doch so zu sein, dass Lot durch diese immense Spannung, in die er sich mit dieser Entscheidung hineingibt, und das ist jetzt eine persönliche Deutung von mir, doch irgendwie die Fähigkeit verliert, im Hinblick auf sein eigenes Leben und das Leben seiner Familie in zukünftiger Weise klügere Entscheidungen zu treffen. Die weiteren Kapitel im ersten Buch Mose berichten über seinen weiteren Lebensweg, der schließlich darin mündet, dass seine beiden Töchter aus Mangel an anderen Männern mit ihrem Vater schlafen, während er im Vollrausch ist. Und aus den beiden Kindern, die aus diesem Inzest hervorgehen, Stammväter von zwei feindlichen Nationen des Volkes Israel hervorgehen. Eine Lebensgeschichte, die echtes Leben ist, die gekennzeichnet ist von echten Entscheidungen, die gekennzeichnet ist von großen Herausforderungen. Und erst am Ende sieht man, wie die Summe aller Entscheidungen irgendwie zusammenwirken. Eine Herausforderung für uns, das Leben nicht nur in den einzelnen Entscheidungen zu bewerten, sondern das Leben in der Summe aller Entscheidungen zu bewerten, die wir treffen oder auch treffen werden. Jemand hat mal gesagt, wir müssen lernen, das Leben vom Ende her zu denken. Von dem Ende, was unser Leben haben soll und nicht von dem, wie wir die Dinge im Moment beurteilen. Eine große Herausforderung. Und Abram, welche Entscheidung trifft er? Abram trifft die Entscheidung, jemand anderem die Entscheidung zu überlassen. Er gibt in dieser Situation sein Recht auf, die Entscheidung treffen zu dürfen. Und er gibt damit die Kontrolle ab, was aus dieser Entscheidung hervorgeht. Möglicherweise hätte er vielleicht sogar die gleiche Gegend gewählt. Wer weiß das schon? Aber er sagt, Lot, wenn du entscheidest, dass du nach rechts gehst, gehe ich nach links. Ich mache meine Entscheidung von deiner Entscheidung abhängig. Welche konkreten Motive Abram dafür hatte, wird uns nicht berichtet. Und dass sich seine Geschichte so gut, wie sie sich dann weiter entfaltet, entwickeln wird, wie wir sie auch kennen, könnte er im Moment der Entscheidung nur im Glauben annehmen. Und das ist mein dritter Punkt für heute Morgen. Abram konnte sein Recht auf und die Kontrolle über die Situation und die Entwicklung abgeben, weil er im Glauben mit dem Handeln Gottes gerechnet hat. Ein solches großes Vertrauenslevel wie in dieser Situation hat Abram nicht immer gehabt. Wir werden in den späteren Predigten auch sehr genau sehen, dass Abram an mancher Stelle nicht nur versucht war, sondern den Plan Gottes mit seinem Leben, der Verheißung Gottes, tatkräftig durch eigene Entscheidung nachhelfen zu wollen und das auch getan hat. Aber hier vertraut er Gott. Und er erlebt, wie Gott reagiert. Nachdem Lot weggezogen ist, in Vers 14, verspricht Gott ihm und seinen Nachkommen alles Land, das Abram sehen kann. Und noch einmal, wir sehen die Karte, 900 Meter über dem Meeresspiegel. Und Gott sagt, schau dich um. Alles Land, was du sehen kannst, ist gleich inklusive der Gegend, wo Sodom und Gomorra dann waren. Das gebe ich dir und deinen Nachkommen. Die Spannung blieb in dem Moment für Abraham buchstäblich, dass von Nachkommen in seiner Familie seine persönlichen Nachkommen überhaupt noch gar nicht zu sehen war. Aber wie um das spätere Geschehen für Abraham jetzt schon erlebbar zu machen, soll er durch das ganze Land hindurchziehen, sagt Gott weiter. Zieh durch das ganze Land, guck es dir an, betritt diesen Boden, den ich deinen Nachkommen geben werde. Manche Ausleger sehen darin einen Akt der Inbesitznahme. So wie damals Könige, wenn sie ihre Herrschaft angetreten sind, durch das ganze Land gezogen sind und geritten sind und damit sozusagen buchstäblich das Land für sich in Besitz genommen haben. Wie konnte Abraham solch eine Entscheidung treffen? Worauf gründet sich sein Vertrauen, dass Gott handeln wird? Die Antwort finden wir in 1. Mose 12, Vers 7. Es gründet sich auf das bereits geschehene Handeln Gottes in seinem Leben. Nämlich dort in 1. Mose 12, Vers 7 sagt Gott Abraham schon einmal und das erste Mal dieses Land Kanaan zu. Also Abraham ist nicht zuerst deswegen gläubig, weil er so sehr auf das zukünftige Handeln Gottes vertraut, sondern Abraham ist zuerst deswegen gläubig, weil er sich an das erinnert und an das glaubt, was Gott in seinem Leben bereits getan hat. Was können wir jetzt für uns aus dieser Beispielgeschichte von echtem Leben dieser beiden Männer mitnehmen? Ich würde gerne heute mit ein paar Thesen abschließen und damit verbundenen Fragen, die zum Nachdenken anregen wollen. Ihr findet sie auch in eurem Programmheft als Einlegeblatt. Das Gute an Thesen ist, man muss ihnen nicht direkt zustimmen. Man kann sie hinterfragen, man kann auch anderer Meinung sein. Man kann sie diskutieren. Das Wichtige ist, dass wir in diesen Momenten, in unseren Gottesdiensten und wenn wir unter Gottes Wort kommen, nicht nur für den Moment irgendwie einen netten Gedanken haben und weil es ja auch von der Bühne kommt oder weil es ja von jemandem kommt, der jetzt Gottes Wort auslegt, dass man ihm ganz schnell zustimmt, sondern unser Anliegen als Verantwortliche für die Gemeinde ist, dass Gottes Wort mit uns etwas macht, Prozesse in Gang bringt, die über diesen Moment des Gottesdienstes hinausgehen. Das ist das eigentliche Anliegen und dafür ist der Gottesdienst ja hier auch der Raum, in dem wir zusammenkommen. Es soll hineinfließen in den Montag und Dienstag und die ganze Woche möglichst hindurch lebendig bleiben. Und deswegen sind diese Thesen auch das Austauschmaterial für unsere Kleingruppen. Und unsere herzliche Einladung und Ermutigung ist, dass jeder einen solchen Kreis findet, in dem er das noch einmal mit anderen zusammen in einem vertrauten Rahmen durchdenken und durchexerzieren kann. Hier nun also die Thesen und Fragen. Zum ersten Punkt: Herausforderungen durch Wachstum. Nicht jede Auseinandersetzung in unserem Leben ist schlecht. Manche sind ein Signal an uns, Wachstumsgrenzen zu erkennen und zu überschreiten. Auf welche Auseinandersetzung in deinem Leben trifft das zu? Zweitens, nicht jede Abwesenheit von Auseinandersetzungen ist gut. Manchmal wiegt uns eine solche Situation in falscher Sicherheit und hindert uns daran, echt zu leben und konfliktfähig zu werden. Stehst du im Moment in der Gefahr, eine solche nötige Auseinandersetzung zu vermeiden? Zum Punkt kluge Entscheidung treffen. Jede größere Entscheidung in unserem Leben betrifft unser Leben als Ganzes. Entscheidungen, die in einem Bereich klug sind, zum Beispiel wenn es um Besitz und Geld geht, können sich als schlecht für das Leben insgesamt herausstellen. Stehst du vor einer größeren Entscheidung? Wie wird sich dein Leben insgesamt dadurch voraussichtlich verändern? Nächste These. Klug entscheidet derjenige, der Entscheidungen so trifft oder getroffene Entscheidungen so korrigiert, dass vor allem die Seele, also das innere Leben des Menschen, auch das Leben, was mit Gott verbunden ist, gedeihen kann und nicht Qualen leidet. Wie geht es deiner Seele im Moment? Welche Entscheidung kannst du treffen, damit sie aufleben kann? Damit dein Leben mit Gott aufblühen kann? Damit du mehr von ihm verstehst? Damit mehr von Gott in deinem Leben zu sehen ist? Und zum letzten Punkt, mit dem Handeln Gottes rechnen. Echtes Leben rechnet mit Gottes Handeln, auch wenn noch nichts davon zu sehen ist. Das nennt man auch Glauben. Glaube befreit dazu, Rechte aufzugeben und Kontrolle abgeben zu können. Gibt es einen Bereich, in dem du mehr Glauben lernen und leben möchtest? Letzte These: Wie gläubig wir sind, entscheidet sich nicht zuerst daran, wie sehr wir an Gottes zukünftiges Handeln in unserem Leben glauben. Unser Glaube steht und fällt damit, wie sehr wir als Christen an das glauben, was er in Jesus Christus bereits für uns getan hat. Gott segne dich beim Durchgehen dieser Thesen, beim Nachdenken, beim Diskutieren und in der neuen Woche, beim echten Leben. Amen.